Wenn zu Elide und Ezio noch Gino und Anna kamen, die Bauern von der anderen Seite, die auf das Anwesen des Filmregisseurs achteten, dazu ihre Töchter Nadja und Katja, die mit Bruno, dem Gemeinderat, verheiratet war, und Dada, die Witwe eines Kritikers, nicht selten das Ehepaar Hocke und wer immer gerade aus Deutschland zu Besuch war, wenn sie zusammen auf der Terrasse saßen und Michaels Gitarre herumreichten, um einander ihre Traumlieder vorzuspielen, war es Edens Garten ohne Schlange und eifernden Gott. Ein junges Mädchen, Ginos Nichte aus Neapel, spielte auf einer sehr kleinen Flöte und Gino erklärte, das neapolitanische Lied kennt nur zwei Themen, die Liebe und Neapel, sonst nichts. Und beides ist dasselbe. Sie tranken Wein, der frei floss und nie ausging, rauchten, bis alle Schalen und Untertassen von Kippen überquollen und redeten die ganze Nacht. Dryaden auf den Schultern, Laub von den Reben im Haar. Hätte man mit Reden die Welt wieder verzaubern können, hätten sie aus der ganzen Erde einen Garten bei Genzano di Roma gemacht. Michael kaufte ein Boccia-Spiel, schaffte sich einen Sonnenhut und einen Spaten an. Manchmal spielte er, manchmal buddelte er an einem Beet herum, als hoffe er, einen Schatz zu entdecken. Zumeist aber genoss er den Garten, während Ingeborg ihn sich zu eigen machte. Sie legte Stufen frei, die ins Nichts führten, Gliedmaßen von Skulpturen, in denen Michael versteinerte Helden erkannte, ließ die hohen Gräser, über denen Elfen auf Schmetterlingen ritten, einfach wachsen und sicherte das Ufer des Teichs, damit sich keine von den Schildkröten hineinverirrte. Sie trug Kaffee nach draußen oder ins Arbeitszimmer, wenn Michael schrieb. War er erschöpft und hörte auf zu schreiben, nahm sie die Blätter, las sich Zeile für Zeile das Geschriebene vor und notierte alles, was falsch war. »Es bleibt mein Text«, hatte er sich vor Jahren empört. »Daran ist nichts falsch, nur weil es dir nicht gefällt.« Inzwischen aber hatte er erkannt, dass sie das Falsche spürte, dass ihre Verbindung zu seinem Schreiben stärker war als seine eigene, die etwas Luftiges, Fragiles hatte, dass ihr nichts entgangen wäre, nicht einmal, wenn sie es gewollt hätte. Michaels schöpferische Kräfte waren überbordend, aber sie waren auch zart und ließen sich allzu leicht blockieren. Seit Jim Knopf hatte er keinen Roman mehr beendet. Sein Verlag, vor allem Richard Weidbrecht, dem die diplomatische Sanftheit seiner Schwester Lotte fehlte, drängte auf schwäbische Art, es müsse besser heute als morgen ein neues Buch von ihm geben. In Michael selbst drängte es auch. Ohne Ingeborgs Strenge und Aufsicht auf der einen und ihre beständige Ermutigung auf der anderen Seite hätte er jedoch womöglich nie wieder etwas fertiggestellt, sondern immer nur Splitter von Preziosen auf Zettel notiert und in einem Schuhkarton verstaut. Inzwischen wusste er es zu schätzen, dass sie die Zügel hielt, an denen er sich in den Galopp werfen konnte, und sie wusste zu schätzen, dass er sie brauchte. Um Arbeit für sich selbst hatte sie sich seit dem Umzug nicht mehr bemüht. Nach ihrer Ankunft, als noch kaum eine Kiste ausgepackt, weder Heizung, Strom noch Wasser in Betrieb war, und Michael ständig drüben bei Hockes weilte, um seine Mutter in München anzurufen, hatte sie erkennen müssen, wie müde sie war. Müde von den Kämpfen um faire Bezahlung für Statisten und respektvollen Umgang mit Urhebern, von den Schlachten um streunende Hunde und vietnamesische Waisen, von den Demütigungen, über die man kein Wort verlieren durfte. Sie stürzte in die Müdigkeit wie in den Krater von Nemi und brauchte jeden Tag länger, um sich an dessen Rand wieder hoch und in den Alltag zurückzukämpfen. Mehr Kraft als alles andere aber hatte sie der Kampf um Michael gekostet. Um eine Ehe, von der ihr vom ersten Tag an geschwärmt hatte, dass sie ihr mit dem, was von ihrer Energie, ihrem Leben, ihrer Gesundheit übrig war, nicht gewachsen sein würde. Und in die sie sich dennoch geworfen hatte, weil sie das ihr bestimmte Schicksal war.